Herzlich willkommen zurück, ihr Wurmfreunde. Ihr Freunde des Scheierlots und Reiter der Sandwürmer. Nein, Wüstenwürmer sind sie eigentlich. Sandwürmer sind in Star Wars. Ja, wir sind immer noch gut drauf wie letzte Folge. Und der erste Streich hatten wir, den hatten wir gerade, der zweite Folge zugleich. Und wir reden heute über Dune Part 2. Und ich glaube, das wird bei der Beschreibung von den Folgen richtig nervig, weil normalerweise habe ich es immer so gemacht. Ich habe den Titel...
Dune Part 1, Part 1?
Ja, nein, ich werde einfach Dune Part 1, Part 2 schreiben im Sinne vom Film, im Sinne vom Filmtitel.
Also 1.1.2 ist folgendes.
Ja, auf jeden Fall, keine Angst, hier wird es zu keinen Spoilern kommen, weil wir wollen, dass ihr den Film noch sehen könnt. Wir werden euch in dieser Folge mal einfach... leichten Eindruck davon geben, was euch erwarten wird, die Handlung ein bisschen zusammenfassen, dass ihr circa wisst, worum es geht. Sehr vieles davon wird wahrscheinlich im Trailer schon zu verstehen sein. Und
sonst allgemein, schmeißen wir einfach weiter mit Trivia um uns.
Genau, und ansonsten wird es einfach darum gehen, wie wir den Film fanden und ob ihr euch den Film anschauen solltet oder nicht. Also, zu Beginn, stört sich, wenn ich diesmal den Film zusammenfasse?
Nein.
Okay, passt. Also, Dune 2, spoilerfrei zusammengefasst. Wir haben ja Dune 1 damit verlassen, dass Paul Atreides und seine Mutter Jessica, die ja eine Anhängerin der Bene Gesserit ist, einen Hexenreligionskult, dass die in die Wüste flüchten mussten, weil ihr Haus und ihre Familie komplett ausgelöscht wurde. Und jetzt müssen sie in dieser unwirklichen Wüste zurechtkommen. Und die Fremen haben sie eben aufgenommen. Und ja, Paul muss sich jetzt bei den Wüstenbewohnern, bei den Einheimischen dieses Planeten behaupten und beweisen können, dass er ein Teil von denen sein kann. Und gemeinsam bekämpfen sie dann den bösen Baron Wladimir Harkonnen. Wladimir hieß der, oder?
Wladimir,
ja. Ja, okay, pass. Ich verwechsel den die ganze Zeit mit Viktor Wladimir.
Nein, Wladimir.
Wladimir Harkonnen. Und ja, der Film spielt sehr viel mit der Thematik von, was kann Macht mit Menschen anstellen, was bedeutet Macht überhaupt, welche Bedeutungen haben religiöse Zeichen, beziehungsweise welchen Stellenwert hat Religion, bis eigentlich schon fast hin in den Fanatismus und was das mit Menschen alles anstellen kann, im Guten wie im Schlechten.
Ja.
Und das ist eben auch die Sache, wir haben ja im ersten Film schon darüber geredet, dass die Handlung von Dune eigentlich recht fast simpel ist oder halt recht leicht zusammengefasst werden kann.
Es passiert eigentlich nicht viel.
Ja, was die Figuren angeht, ja.
Voll, weil eben dieses herkömmliche Storytelling, es spielt fast alles an einem Platz. So, du hast im ersten Teil, den Anfang, die Einleitung auf dem Heimatplaneten vom Haus Atreides auf Caladan heißt der Planet.
Ja, gut.
Und sonst spielt alles auf der Basis, auf dieser Hauptstadt oder in der Wüste.
Ja, genau.
Das ist eigentlich jetzt, dann gibt es noch den Schauplatz von den Imperialen, vom Haus Harkonnen, so herum. Aber das war es eigentlich, mehr gibt es nicht. So, es gibt nicht viele verschiedene Handlungsstränge oder Orte, wo etwas spielt. Von dem her ist es halt relativ simpel eigentlich.
Genau, ja. Aber trotzdem, das, was diese eigentlich simple und leicht zusammenfassende Geschichte aussagt, ist halt so gewaltig.
Ja.
Und ich finde, das lässt so viel Platz, darüber nachzudenken. Also allgemein, was Paul Atreides durchmacht an Charakterentwicklung, finde ich, ist so dermaßen faszinierend. Also quasi die Definition von Gut und Böse und was bedeutet was und wie gesagt, was Macht und religiösen Status quasi bedeutet, vor allem mit in Bezug auf einem Kult von einem Messias, das finde ich so faszinierend. Und das hatten wir eigentlich, das ist eigentlich so eine klassische Geschichte. Das hatten wir in Star Wars, das hatten wir in Avatar. Avatar ist mir jetzt eingefallen, weil wir dann nächstes Mal drüber reden werden, mit Maris allerdings. Und in Harry Potter vor allem. Aber in Dune 2 wird das auf so eine neue Weise, finde ich, oder auf eine gewisse andere Weise dargestellt. Das
ist einer von den Punkten, was ich an Dune so spannend finde auch, die Charakterentwicklung kann ja aufgrund von unterschiedlichsten Sachen passieren. Meistens ist irgendein tragisches Ereignis, woraufhin sich der Protagonist halt entwickeln muss oder sich anpassen muss. Und was ich an Dune eben so faszinierend finde auch, und vor allem an Dune 2, da passiert viel mehr mit den Charakteren. Im ersten war es ja mehr so eine Introduction ein bisschen, worum geht's eigentlich und wie kommen wir an den Ausgangspunkt, wo es eigentlich losgeht. In Wirklichkeit, Dune 1 endet mit so, und jetzt geht's los. Mhm. Weil er endet ja wirklich mit dem Shot von wir brechen jetzt auf.
Ja, ich bild mir sogar ein, die letzten Worte waren von Janine, also von Zendaya, mit das war erst der Anfang.
Genau, ja, this also, just the beginning.
Just, ja, genau.
Genau, es ist ja das jetzt geht's los, jetzt geht's in die eigentliche Handlung. Und Teil 2 fängt halt auch genau dort wieder an. Es passiert ja auch immer wieder, dass dann der zweite Teil gefühlt vergisst, wie der erste aufgehört hat bei einem Film. Und das hast du halt bei Dune überhaupt nicht. Der geht genau in derselben Tonalität weiter, verändert sich kaum, und das ist was Positives. So, es ist nicht auf einmal ein anderer Film, den man sieht, weil es halt auch einfach dasselbe Team ist. Es ist ja nicht ein, das Studio will und engagiert Leute dafür, sondern es ist vor allem Denis Villeneuve, der diese Trilogie von Anfang an machen wollte. Mhm. Na, aber was mich eben so fasziniert, ist, dass die Charakterentwicklung gerade von Paul weniger ereignisgetrieben ist, sondern zumindest so ist mein Gefühl, irrsinnig viel durch die Musik und durch die Emotionen, die Szenen übermitteln und den Eindruck, der erweckt wird, passiert. Oder man kriegt es dadurch mit, so herum.
Mhm. Ja.
Es ist, man merkt die Entwicklung nicht mit, okay, jetzt ist ein Vertrauter von ihm gestorben und deswegen ist er jetzt
rächen.
Genau, und deswegen ist er jetzt traurig und deswegen macht er jetzt das. Es ist vielmehr ein subtiles, was will mir der Score gerade sagen, was will mir das Szenenbild, was will mir die Optik des Films, der Eindruck, der erweckt wird, was oder der Moment, der generiert wird, was will mir der vermitteln? Ich finde, dass vielmehr eben dadurch die Handlung vorangetrieben wird, als vor allem durch Reden, weil es wird irrsinnig wenig geredet in den Filmen.
Ja, also nonverbales Storytelling mit den Bildern ist unglaublich. Also es gibt ja auch in dem Film ein Money-Shot nach dem nächsten. Und welchen Kinosaal hast du denn gesehen? Also
im IMAX natürlich.
Oh, sehr schön, ich auch. Und ich schwör's dir, ich bin in den Sitz reingerutscht. Und ich wollte mich wirklich mehrmals zu Luca, Grüße an dich, by the way, rumdrehen und einfach sagen, hell yeah.
Ja.
Also, du hast ja mal erwähnt, wir haben ja noch gar nicht mal so viel über den Film geredet gemeinsam. Du hast erwähnt, das, was dir besonders gut gefallen hat, war ja die Kamera, gell?
Voll, das Bild, das eingefangen wird. Ich finde nicht, weil du jetzt Money Shots gesagt hast. Es gibt ja immer wieder, gerade in Star Wars Serien hatten wir das jetzt immer wieder, dass die Serie teilweise, finde ich nicht, ich denke jetzt vor allem an Kenobi, nicht wertig ausschaut, weil sehr, sehr simpel, sehr einfach gemacht ausschaut. Und dann hast du wieder so einen Shot, oder Bad Batch hat das auch sehr häufig gemacht, dass es so einfach einen Shot, eine Totale gibt von, ich denke jetzt vor allem an die Folge mit dem abgestürzten Raumschiff oder wo sie in diesem Sternzerstörer drin sind, wo Cat Bane dann irgendwie auch vorbeikommt,
ja,
wenn du noch weißt, was ich meine. Wo du auch die Kamera ist eigentlich die ganze Zeit, ich sag mal, eher auf die Personen gerichtet und eher auf einen kleinen Raum, und dann hast du auf einmal so eine riesen Totale, wo du einfach nur so Print drücken willst, Screenshot erstellen, und den hänge ich mir jetzt an die Wand. Mhm. Also da hast du halt diesen einen Shot, der aber eigentlich nicht reinpasst. Und wie gesagt, Dune ist voll damit, aber es fühlt sich nie erzwungen an.
Überhaupt
nicht. Es ist nicht so ein, oh, da brauchen wir jetzt ein geiles Bild. Es ist einfach, es sind nur geile Bilder.
Und vor allem, es passt so gut rein, weil es so viel erzählt. Also das, was du jetzt gemeint hast, ich finde, du hast Game of Thrones nie gesehen, aber Game of Thrones Staffel 8 kann ein Lied davon singen. Marco von Nerdkultur hat selber gesagt, er hasst die 8. Staffel oder kann ja relativ wenig abgewinnen. Er gehört zu den Leuten, die sie noch weniger, also nicht so sehr hassen. Aber er sagt, das ist die Staffel, die schönsten Bilder hat. Und da gebe ich ihm vollkommen recht. Die Serie hat die wunderschönsten Einstellungen überhaupt. Aber man merkt so oft, da haben sie schöne Bilder, aber dann kommen gewisse, und die hatten ja das Budget dafür, das war die erfolgreichste Serie überhaupt. Und dann kamen teilweise Einstellungen, die so lächerlich aussahen, die noch heute parodiert werden und verarscht werden. Weil
das ist doch schon ein Stück her, dass die achte Staffel rauskam.
Ja, also und zum Beispiel, da möchte ich gleich über meine Lieblingsszene bei Dune reden, nämlich, also Dune 2, nämlich die Arena von den Harkonnen. Also auf deren Heimatplaneten, die Harkonnen sind ja das böse Haus und die sind alle haarlos. Also die haben wirklich null Körperhaare, haben nicht mal Augenbrauen, gar nichts, gar nicht mal irgendwie Stoppeln. Und das ist auch eine Erfindung eigentlich von Denis Villeneuve?
Denis Villeneuve.
Denis Villeneuve, ich sag immer Dennis.
Der Dennis. Villeneuve. Ich meine, wenn ich nicht komplett falsch bin, ist es Denis Villeneuve ausgesprochen.
Ja, entschuldige dafür. Das war eine Idee von ihm, dass die haarlos sind. Und es gibt in Dune 2 die Szene, wo der Erbe von Haus Harkonnen, du hast den Namen aufgeschrieben, suche mal nach, Austin Butler.
Genau, der Charakter von Austin Butler.
Genau, übrigens Hammer Performance, dass der in einer Arena auf diesem Heimatplaneten kämpfen muss, als quasi Geburtstagsgeschenk. Und das Krasse ist, die haben auf dieser Welt gibt es anscheinend nur eine schwarze Sonne und dadurch ist alles in schwarz-weiß gedreht. Nicht nur ist es in schwarz-weiß gedreht, sondern in Infrarot, mit Infrarotkameras. Und dadurch wird die Haut von den Figuren, so vor allem von diesen Harkonnen, die so bleich und haarlos sind und komplett nackig quasi, da schaut die Haut so künstlich aus, als wäre die aus Plastik.
Infrarot, das ist spannend. So,
so komplett, eigentlich wären die komplett aus Gummi. Und das Interessante dabei ist, die Idee dabei war, dass das diese Figuren, dieses Haus, diese, ich will nicht sagen Spezies, weil es sind wirklich halt schon noch Menschen, aber dass die so komplett unmenschlich wirken. Mhm. Die wirken von, als hätten die ihre Menschlichkeit komplett aufgegeben und werden jetzt komplett künstlich. Ich meine, der Baron von Harkonnen, im Wladimir, der Böse, also
gespielt. Stellan Skarsgård.
Genau. Der wirkt ja schon so, der kann ja nicht mal selber gehen. Also der wirkt ja schon wie so ein Blob.
Ja, der Blobfisch.
Ja, und das Geile auch an der Szene ist, es ist nämlich auch, also die Kamera hat, warte, lass mich nachschauen.
Craig Fraser hat die Kamera gemacht
und dessen Idee war das eben mit dem Infrarot zu drehen, weil es mit den Kostümen auch ein bisschen ein Problem war, weil wenn dann die schwarzen Kostüme am Set waren, sah das mit der Infrarotkamera anders aus. Deswegen mussten sie da ein bisschen tricksen. Ne? Also die Figuren haben da keine schwarzen Kostüme an. Und Craig Fraser Kamera und der Ton, den haben sie so gemacht. In der Arena gibt es die Tribünen, wo diese ganzen Leute von den Harkonnen eben alle mitjubeln. Aber die jubeln und applaudieren nicht wie normale Menschen, sondern die schreien quasi so Parolen und so Schars, so kleine Lieder quasi. Mich hat das sehr an die Szene von Herr der Ringe erinnert, wo Saruman von seinem Turm aus seine Rede hält und die Urukais nach oben schreien. Ja. Damals haben sie das bei Herr der Ringe so gemacht, Peter Jackson hat ein Cricket-Stadion aufgenommen und die gesagt, ja, bitte sprecht jetzt alle im Chor das und das auf. Weißt du, wie sie den Ton bei der Szene aufgenommen haben? Sie haben von, und jetzt Grüße an alle Metal-Fans, die folgen, sie haben von Neuseeland so lauter Metal-Heads und Metal-Fans zusammen getrommelt und quasi diese Stampf- und Schreigeräusche von denen halt aufgenommen.
Geil.
Und halt dann bearbeitet.
Das ist also cool.
Und das sind solche kleinen Sachen, die mir halt so gut gefallen. Und
der Film ist ja voll mit so, oder was heißt Kleinigkeiten, weil du die Kamera angesprochen hast.
Mhm.
Es ist, wir haben, ich weiß nicht mehr in welcher Folge oder ob wir da privat drüber geredet haben, über den Unterschied von IMAX-Kameras und normalen Kameras und digitalen Filmen und Filmen auf Film. Ich weiß nicht mehr, ob das eine Folge war oder ob wir da so drüber geredet haben.
Ich habe mal darüber geredet ein bisschen tatsächlich, aber ja.
Es ist ja bekanntlich, Quentin Tarantino und Christopher Nolan sind ja die Verfechter des analogen Mediums Films und filmen alles, was sie drehen, auf Film. Und das merkt man dem Look ihrer Filme ja auch einfach an. Gerade mein, ich finde, Paradebeispiel ist Dunkirk. Warum schaut Dunkirk so tausendmal realistischer aus als andere Kriegsfilme? Weil es auf Film gedreht ist. Das schaut halt so aus, wie es ausschauen würde, wenn du da jetzt mit einer Kamera auf ein Schlachtfeld draufhalten würdest, in der damaligen Zeit.
Ja.
Das passt halt vor allem zu so historischen Settings. Und was bei Dune jetzt gemacht wurde, ist, und das finde ich, das ist ja wieder so abstrus. Sie haben digital gefilmt, weil es einfacher ist. So digital filmen ist wesentlich billiger und wesentlich einfacher, als auf Film zu filmen.
Ja.
Sie haben dann diesen digitalen Film auf Film gebrannt. Auf das analoge Medium Film. Damit sie die Optik von Film haben. Und zwar die echte Optik und nicht eine bearbeitete Optik.
Okay, ja.
Und weil das ja normalerweise das übliche Prozedere ist, haben sie das dann aber wieder digitalisiert für die Post-Production. Weil für die Post brauchst du es ja wieder digital, weil du kannst ja keinen Special Effekt auf den Film draufkleben.
Ja.
Wird auch gehen, schaut sicher spaßig aus, dann kommt sowas raus wie die Fake-Explosionen, wenn du so Michael Bay-Parodien hast.
Mhm.
Wo ich sage, wie kommst du denn auf die Idee schon wieder? Du filmst digital, weil es einfach ist, brennst es auf Film, weil du Film haben willst, und dann musst du ja wieder digitalisieren für die Effekte. Okay. Also allein so, wo ich sage, Kleinigkeiten, aber es macht den Look halt mit aus, dass du halt diesen... Weil Film ja viel, viel grobkörniger ist und nicht so... Digital nimmt jedes Detail auf. Nur dadurch schaut es unrealistisch aus. Das menschliche Auge nimmt ja auch nicht jedes Detail wahr.
Mhm.
Und Film, also das analoge Medium Film, hat halt immer eine realistischere Wahrnehmung oder nimmt eine Szene realistischer auf, als es eine Digitalkamera kann.
Ja.
Und auch wenn es jetzt Dune nicht ausschaut wie Dunkirk, aber es gibt halt einfach, gerade Nahaufnahmen von Gesichtern, gibt es ein anderes Bild, als wenn das digital gefilmt ist oder wenn es digital verarbeitet ist.
Ja, ich finde halt, wie gesagt, das, was man bei dieser Infrarotszene merkt, es sieht ein bisschen künstlich aus, aber es soll eben genau diesen Effekt hervorrufen. Also dieses, dass das eben unnatürlich aussieht, gerade was eben diese Spezies angeht. Und ja, auf jeden Fall.
Es ist auch nicht unverdient, Greg Fraser für die beste Kamera einen Oscar bekommen für Dune 1.
Ja, also das passt gut zusammen. Und ja, wie fandest du allgemein eigentlich den Film?
Dune 2?
Ja.
Ich antworte auf sowas immer einfach mit, ja, fand ich gut.
Okay. Ja, die Sache ist nämlich, der Film geht ja momentan absolut durch die Decke. Also ich glaube, es gibt keine einzige negative Bewertung.
Ich habe mir vor allem selbst, ich war gestern im Kino für Dune 2 und das war, also man hätte noch so ein, zwei Restplätze bekommen, wenn man ohne Ticketreservierung hingegangen wäre, aber sonst nichts.
Ja,
und ich war um 20.30 Uhr an einem Mittwoch im Kino, zwei Wochen nach Release, und der IMAX-Saal ist rappelvoll.
Ja, pass auf, wir waren an einem Montag um 17 Uhr, glaube ich, war es. Und der Saal war komplett voll.
Ja.
Also vielleicht kriegst du einen Platz irgendwo ganz vorne oder am Rand. Willst du halt auch nicht haben unbedingt. Also,
ich habe es leicht vom Rand.
Also man merkt halt, finde ich, das ist wirklich ein Film, der ist fürs Kino gemacht, der wird im Kino
auf
genossen.
Auf jeden Fall.
Und wie gesagt, ich...
ist ja auch auf IMAX-Kameras gefilmt.
Bei dieser Arena-Szene, ich hatte da wirklich das Gefühl, unser Kinosaal ist jetzt nicht am Kinosaal, sondern wir sind gerade selber in dieser Arena, und ich hatte so Lust, und das an mehreren Momenten in diesem Film, einfach aufzustehen und mitzujubeln.
Ja.
Also,
es zieht dich halt mitten in den Bann. Dass
absolut.
Der Film lässt dich, und das ist, glaube ich, wirklich auch ich sag's jetzt schon öfter, so erfrischend dran, wobei es ja eigentlich für die Filmindustrie ein bisschen ernüchternd ist, wenn das erfrischend ist. Du wirst halt in den Bann gezogen von dem Film.
Mhm.
Es ist nicht ein, und ich meine, der letzte Kinofilm, den ich davor gesehen habe, ist vielleicht genau das perfekte, also das komplette Gegenteil davon, Madame Web, wo du halt keine einzige Sekunde in diesen Film gezogen wirst, wo du 1,5 Stunden, der ging ja nicht sonderlich lang, vor der Leinwand sitzt und dir halt denkst, ja, ich schaue mir den jetzt gerade an, aber dir ist permanent bewusst, du schaust gerade einen Film.
Ja.
Und bei Dune, und das hatte ich wirklich lang nicht mehr, und ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, das hatte ich wirklich das letzte Mal, als ich irgendetwas von Star Wars, abgesehen von den Sequels, das erste Mal gesehen habe, dass ich da gesessen bin und keine Sekunde lang nicht in dieser Welt drinnen war, und selbst beim Nachhausegehen oder dann zu Hause immer noch da gesessen bin, so, puh, und was könnte in dieser Welt noch passieren, wenn man wieder so anfängt, so seine eigenen Geschichten irgendwie weiter zu spinnen.
Ja.
Das hatte ich, glaube ich, wirklich seit Star Wars nicht mehr. Egal, ob es jetzt Herr der Ringe war, was ich geschaut habe, oder ob es Harry Potter war, was ich geschaut habe, oder was, welches Epos auch immer. Es war immer so, ja, es hat einen Film gesehen.
Mhm.
Und nichts gegen Herr der Ringe. Ich habe Herr der Ringe nur einfach sehr spät gesehen. Und Harry Potter noch später.
Mhm.
Aber Dune hat mich wieder komplett in den Bann gezogen.
Darüber haben wir eben in der ersten Folge am Freitag sehr viel geredet. Und das, was ich vor allem bei der Bewertung von Dune 2 so cool fand, bevor ich ihn nämlich gesehen habe, war die Aussage von Christopher Nolan. Er hat nämlich quasi den Film, also Dune 2, mit Empire Strikes Back
verglichen. Das habe ich gelesen, ja.
Und hat halt gesagt, ja, Empire Strikes Back ist sein Lieblingsteil von Star Wars und das sieht er halt jetzt in Dune eben auch. Und ich finde sogar, Dune 2 ist der Empire Strikes Back unserer Zeit. Wir hatten den ersten Film, der gut ankam, der die Leute begeistert hat, wo man gemerkt hat, okay, da wird jetzt was Neues angefangen mit einer neuen Welt, mit einem neuen Universum. Und jetzt haben wir Dune 2, was den Rahmen nochmal plötzlich sprengt. Auf einmal, und das ist eben, wie gesagt, Callback zu Empire Strikes Back. Wir hatten Episode 4, das war der eine schöne Film, der hat sich für sich funktioniert. Dann kam weitere, damals war es halt nicht geplant, Dune 2 war halt schon von Anfang geplant. Aber auf einmal war Darth Vader Lukes Vater und es gab viel mehr, was man erzählen konnte.
Ja.
Und man hat gemerkt, okay, da wird jetzt mehr erzählt, da kommt noch mehr, damit ist es noch nicht geschehen geblieben. Und das haben wir in der vorherigen Folge schon zu Genüge, finde ich, besprochen. Aber ich glaube, Dune 2, also der dritte Teil, ist quasi bestätigt. Es kommt im Herbst eine Dune-Serie raus. Ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen. Aber wie gesagt, darüber haben wir...
Wie gesagt, du hast mich auch ein bisschen überzeugt davon, dass es schon je nach Qualität, was da rauskommt, aber wenn das gut ist, was da kommt und wenn das auch nur ansatzweise eben dich nur ansatzweise so in den Bann zieht, wie es jetzt die ersten zwei Filme zumindest bei uns gemacht haben, vielleicht sitzen wir dann in 30 Jahren da und sagen so, oh, guck mal, damals und das ist dieses große Ding, was da jetzt immer noch alle kennen.
Ja.
Also es könnte ja schon auch sein, dass das so passiert.
Vor allem, was auch was Bewertungen angeht, mich wirklich geflasht hat. Aber da finde ich, das ist wieder ein bisschen übertrieben. Nämlich auf IMDb hat der Film eine Bewertung von 9,0 momentan von 10, was heftig ist. Und damit ist er einer der, ich glaube, sogar der drittbeste bewertete Film überhaupt.
Echt?
Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, die Verurteilten ist momentan auf Platz 1 okay. auf IMDb und Platz 2 ist der Pate.
Fair.
Ja. Und ja, kann man drüber streiten, aber auf jeden Fall.
Dune ist schon wirklich gut. Vor allem Dune ist in. Man kann jetzt halt, wir haben ja auch Poor Things geschaut, so, ja. Wenn du kannst halt einen Dune nicht mit einem Poor Things vergleichen. Die sind einfach auf eine andere Art und Weise gut. Aber ich finde sie. Ich finde sie, glaube ich, beide gleich gut, nur ist so ein Fantasy-Epos macht halt mehr mit dir als ein Poor Things. Über den redest du vielleicht nachher mehr, weil es einfach mehr, ich sag mal, gesellschaftspolitischen Gesprächsstoff gibt. Aber so ein gut gemachtes Epos zieht dich einfach mehr in deinen Bann. Und du kannst dir halt mehr Zeit damit verbringen, eine eigene Welt aufzubauen, als über irgendein gesellschaftspolitisches Thema zu reden.
Absolut, also wie gesagt, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also
sind beide Poor Things auch übrigens ausgezeichnet, falls ihn jemand noch nicht gesehen hat.
Haben wir ja
noch
eine Folge drüber
gemacht. Ich weiß, ich wollte es nur noch mal erwähnen.
Auf jeden Fall, also ich finde allgemein, gewisse Filme kannst du einfach nicht vergleichen. Und,
voll, es sind beide genial, absolut, auf ihre Art.
Absolut, absolut. Und ja, wie gesagt, Dune, das, was mir auch wirklich unglaublich gefallen hat, war, worüber wir vorhin auch schon geredet haben, die Musik
von Hans Zimmer. Der Score ist großartig.
Also vor allem die Sache ist, ich habe mit einer Freundin darüber geredet, die auf einer Gesangsschule war und sich sehr gut mit Musik auskennt. Liebe Grüße an dich, by the way. Die hat die Filme nie gesehen, aber der habe ich quasi einen Teil vom Soundtrack geschickt. Das war so eine Zusammenfassung, einfach nur für die wirklich.
Ja, so ein Medley halt, ne?
So ein bisschen, ja. Also 5 Minuten oder sowas, gell? Und die hat gemeint, dass was interessant ist, ist, dass sehr viel von diesem Soundtrack eigentlich keine wirkliche Melodie hat. Und allgemein wirklich nicht melodisch ist in dem Sinne. Sehr viel davon, das ist, ja, passt ja sehr gut zu Hans Zimmer, sind einfach gewisse Töne sehr willkürlich zusammengesteckt quasi. Also zum Beispiel, das war ja im ersten Film schon, gab es einen Soundtrack, wo es so geklungen hat, es würden Plastikrohre runterfallen. Also das hat man mit bestimmten Trommeln gespielt. Aber das klingt auf so eine gewisse Weise so komplett eigen. Und das hat was Abstraktes und das passt zu dieser Welt so unglaublich gut dazu. Mir würde jetzt, bis auf das eine Theme, wo die das alle kennen, wo die eine Frau anfängt zu singen, also die diese,
ist übrigens dieselbe Dame, die für Gladiator gesungen hat.
Das passt so gut zusammen. Ich wette, sie hat auch die Musik zu Troja gesungen. Also
das weiß ich nicht.
Das weiß ich auch nicht, aber das weil ich finde, das hat mich daran so extrem erinnert. Auf jeden Fall, worauf wollte ich jetzt genau hinaus? Das, was mir aufgefallen ist, war, rückblickend auf den Film hatte ich jetzt nie so das Gefühl, dass eben eine bestimmte Melodie vorhanden war. Also ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass einfach gewisse Töne den Film begleiten. Ich würde auch irgendwie, mir würde jetzt keine Szene einfallen, wo ich sage, okay, da war keine Musik dabei. Ich habe jetzt die ganze Zeit über diese Arena-Szene geredet. Ich könnte jetzt nicht vorsingen oder sagen, was für einen Soundtrack es gab. Würde es mir den vorspielen, würde mir wahrscheinlich nicht einfallen, dass das diese Szene war. Aber ich bin mir zu 100%ig sicher, dass da eine gewisse Tonalität vorhanden war, die, oder eine gewisse Art von Musik war, die diese Szene begleitet hat. Die halt nicht aus einer Melodie bestanden hat, sondern eben aus quasi random Töne. Sehr oft hast du es ja eben auch, dass dann irgendeine Figur mit einer sehr basslastigen Stimme eine Rede hält oder irgendein Lied singt oder so, und das ist dann quasi Teil des Soundtracks, also diese diegetische Musik. Und das, was ich damit sagen möchte, ist, die Bilder und allgemein, was dieser Film dir gibt, hat so ihren eigenen Ton, was diese diese Musik ausmacht, obwohl es so wenig Melodie in diesem Score gibt.
Voll, das kann, weil wir es gerade erwähnt haben schon, Poor Things hat ja auch einen Soundtrack, der einfach nur arschunangenehm ist.
Ja.
Also der tut ja einfach weh in den Ohren.
Ja.
Aber das soll er ja.
Ja.
Der soll ja genauso unangenehm sein, wie die Szenen, in denen er ertönt. Und das hast du halt bei Dune auch. Du bist halt, ich finde, der Soundtrack, und Hans Zimmer ist ja, ich meine, er ist nicht umsonst so dekoriert mit Auszeichnungen, wie er es ist. Hans Zimmer fasst halt einfach die Stimmung des Films wieder perfekt ein.
Mhm.
Und du stehst in dieser Wüstenlandschaft, in dieser mächtigen Wüste, die, und es ist ja bewusst auch mit den IMAX-Kameras so eingefangen, dass die Figuren einfach irrsinnig klein ausschauen am Bild.
Mhm.
Im Verhältnis, wenn du so eine Totale hast, wie sie auf einer Düne sitzen oder wie auch immer, dann schauen die Figuren winzig aus im Vergleich zum Rest der Wüste. Und du hast dieses Thema, das dich wie so von oben herab einfach auch so erschlägt.
Mhm.
Weil du sitzt da in der Wüste vor dir, das Meer an Sand, sonst nichts.
Du bist komplett hilflos.
Voll. Das fängt das Thema an sich, aber der Soundtrack allgemein auch genau ein.
Mhm. Ja.
Also eine Sache, die wir im ersten Teil gar nicht drauf eingegangen sind, also wir sind ja auf Greg Fraser eingegangen, auf den Kameramann. Was ich nicht wusste, der hat für Mandalorian damals die Video Walls entworfen.
Mhm. Yep.
Was dann ja sämtliche Star Wars Serien komplett overused haben.
Mhm.
Und das Witzige ist, und das finde ich so schön, und das ist halt dann doch wieder der Unterschied, wo du sagst, welchen Wert legst du auf Qualität? Dune hat jetzt den Kameramann, dessen Technik eigentlich gerade in jeder Produktion, und gerade Kenobi ist ja komplett vor diesen Screens gefilmt.
Mhm.
Und die Wüste schaut in keinem Moment tief aus.
Ja.
Du hast in Kenobi in keiner einzigen Szene diesen Eindruck, wie wir es gerade gesagt haben, so dass dieses Riesenmeer an Sand vor dir ist.
Mhm.
Das ist dann, ja, der geht da jetzt da halt im Sandkasten spazieren. Ne? Und in Dune haben sie diese Technik wieder gar nicht verwendet, weil du halt damit einfach keine tiefen Bilder einfangen kannst.
Ich bilde mir sogar ein, dass sie damals ihm gesagt haben, das konnten sie dort nicht machen wegen dem Licht. Also diese
Das Technik, auch, diese, dadurch, dass sie ja wirklich in der Wüste gefilmt haben und eben nicht wie die ganzen Star Wars Produktionen halt im Studio die Dinger in der Wüste aufstellen, das siehst halt wahrscheinlich gar nichts, weil brennt ja halt einfach voll die Sonne drauf.
Mhm.
Was mich zum nächsten Punkt bringt, ich habe wieder was Neues gelernt. Ich kenne Blue Screen, ich kenne Green Screen, ich kannte noch nicht Brown Screen.
Davon also ich gehört.
Braun im Bildschirm, ne?
Ja.
Die haben halt in der Wüste einfach riesenbraune Leinwände aufgezogen.
Okay.
Weil, ganz simpler Grund ja in Wirklichkeit, wofür gibt es die verschiedenen Farben des Screens? naja, für die Lichtverhältnisse. Und wenn du da jetzt eine richtig große grüne Leinwand mitten in der Wüste hochziehst und da brettert dir die Sonne drauf, dann haben die alle einen Grünstich.
Ja.
Dann hast du eine Szene, die in der Wüste spielt, wo eigentlich die Lichtverhältnisse, genauso wie der Film ja eben auch gehalten ist, so ein sandig, orangenes, je nachdem, ob du Abendsonne hast, Morgensonne, so ein sandig, oranges, braunes, so ein Licht werfen. Ja. Wenn du da jetzt einen grünen Bildschirm hättest, dann wären die alle viel zu hell, denke ich. Macht mir. Also ich Sinn. Bin jetzt kein Techniker, was das angeht, aber das würde ja komplett anders reflektieren, als es Sand eigentlich machen würde, dann haben sie dort braune Wände hochgezogen. Und ich sage jetzt vielleicht, wenn du das beruflich machst, ist das ja vielleicht vollkommen logisch, aber wenn man sich andere Produktionen, die momentan rauskommen, so anschaut, viele andere hätten im Studio gedreht.
Ja.
Das mal erstens vorneweg. Und vor allem, es war ja dann auch viel mehr Arbeit, diese riesen braunen Kästen da aus dem Bild rauszubekommen. Also das ist dann halt nochmal wesentlich schwieriger, als mit den herkömmlichen Green- oder Bluescreens dann zu arbeiten. Also allein, wenn du halt Qualität willst, und das merkt man dem Film halt an, es liegt Wert darauf, dass der genau so ausschaut, wie er ausschauen soll.
Das merkt man halt wirklich an dem Film. Also Qualität kann man denen überhaupt nichts nachsagen. Wie gesagt, es gab so viele Einstellungen, wo ich wirklich gemeint habe, da will ich mitjubeln, da fühle ich mich einfach, war man einfach komplett beeindruckt.
Ja.
Also zum Beispiel, ich war in einem sogar IMAX-Saal Oppenheimer schauen und bei der einen Szene, wo dann die Bombe explodiert ist, beziehungsweise wo bei der einen Szene die Studenten nach der Explosion, also nach diesen Tests und nach Hiroshima, die Studenten so mit den Füßen aufgestampft sind und Oppenheimer so zugejubelt hat, da war es ja so laut im Kino, dass meine Schwester sich die Ohren zugehalten hat, weil es zu laut war.
Ah, ja, ich weiß, welche Szene du meinst.
Ja, das hast du in Dune 2 ständig. Und wie gesagt, Musik war Teil dieses Films, also Teil dieser Bilder.
Ja.
Die Bilder haben Musik von sich gegeben gefühlt. Und das hat diese Atmosphäre so ausgemacht, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich war in diesem Film drin. Und
ich würde vielleicht, um zu Dune 2 ein bisschen mehr zurückzukommen, wie fandest du ihn im direkten Vergleich zum ersten? Jetzt gar nicht von quasi, was wir vorher schon gesagt haben, mit dass jetzt eigentlich erst die richtige Geschichte losgeht, sondern so qualitativ. Wie hat er dir im Vergleich zum ersten gefallen? Oder was fandest du anders,
besser gesagt? Die Sache ist, ich weiß nicht mehr, wie das für mich beim ersten wirklich war, also vor allem beim ersten Mal schauen, das ist ja immer was anderes, aber bei Dune 2, wie ich ihn jetzt zum ersten Mal gesehen habe, morgen, wie wir die Folge jetzt aufnehmen, schaue ich ihn wieder. er kam mir nicht lang vor. Also obwohl er eigentlich recht langsam ist, oder halt jetzt, okay, er ist nicht so langsam wie zum Beispiel Killers of the Flower Moon, aber jetzt auch nicht so schnell wie Oppenheimer. Aber trotzdem, ich spüre diese 3 Stunden nicht wirklich. Also ich habe mir dann schon am Ende kurz gedacht, okay, man merkt, der hat 3 Stunden, aber ich bin nie da gesessen und habe mir gedacht, okay, jetzt ist mir langweilig.
Ja.
Also das war bei Killers of the Flower Moon und so, das hatte ich teilweise ein bisschen bei Poor Things, vor allem bei Poor Things gab es so dieses typische, was ich auch bei The Batman und bei anderen Filmen, auch bei Oppenheimer hatte, die ich wirklich absolut großartig finde. Die haben alle so das letzte Viertel, wo ich das Gefühl habe, okay, ja, da ist jetzt dieses letzte Viertel. Bei The Batman ist es der Zeitpunkt, wo der Riddler seinen Masterplan raushaut und dann die Stadt überflutet. Ja. Aber Poor Things ist dann, okay, Poor Things ist zu neu, da möchte ich nicht verraten. Aber da gibt es so die letzte Story-Arc.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Die dann vorkommt, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt kommt das auch noch.
Voll, es ist so, dass quasi vielleicht ein bisschen hektischere, dieses, wo du gebannt davor sitzt, ist dann aus und dann kommt so der Schluss.
Ja, es ist so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt hatten wir den Klimax und jetzt kommt das Ende. Und das hatte ich bei Dune 2 nicht. Da hatte ich wirklich das Gefühl, okay, vielleicht in der Mitte, nach dieser Arena-Szene, hatte ich so ein bisschen vielleicht das Gefühl, okay.
Er endet halt wieder genauso abrupt wie Teil 1.
Ja.
Und es ist ein bisschen wie, ich weiß jetzt nicht ganz auswendig, ob es die letzte Szene im Film ist, du hast ja am Ende von Star Wars Episode 2, ich meine, es ist die letzte Szene, wo sie auf diesem Balkon stehen und vor ihnen die Klonarmeen in die Schiffe reinmarschieren.
Mhm. Das ist also von
Star Wars Episode 2. Wo dann Palpatine Marsch. Oder wer auch immer halt so sagt, and now the Clone Wars have begun oder irgendwie sowas.
Das hat Yoda gesagt.
Ja, das hat Yoda gesagt. Ja. Dann hat er es vermutlich ein bisschen anders gesagt. Nein, aber da hast du ja auch so ein, der Film, er endet ja nicht abrupt. Der Film ist fertig erzählt, weil Star Wars Episode 2 endet mit dem Beginn der Klonkriege. Mhm. Aber er endet halt mit einem Anfang. Er muss halt nicht jetzt an einem Endpunkt enden. Mhm. Und das ist ja bei Dune genauso. Der erste Film ist ja auch fertig erzählt. Die Geschichte des ersten Films ist, sie werden, das Haus Atreides wird zerstört oder wird vernichtet und Paul und Jessica sind in der Wüste auf der Flucht. Mhm. Oder müssen sich halt retten vor diesen Angriffen und in die Wüste flüchten. Das ist die Handlung des ersten Films. Die ist ja komplett fertig erzählt. Es ist deswegen, ich finde, es ist ja kein Cliffhanger. Die Geschichte ist ja durch. Mhm. Es lässt nur halt es ist halt wie wenn du sagst, du hast eine komplette Geschichte, das ist die Trilogie, wie es ja auch, es gibt ja die Bücher, und du cuttest jetzt halt einen Teil raus. Der wird dann ja auch nicht so ein perfekt abgerundetes, eine halbe Stunde langes Ende haben. Der wird halt irgendwo mittendrin enden. Und das tut halt der Teil auch wieder. Die Episode 2 Referenz vielleicht gar nicht so untreffend für Dune.
Die Sache ist, wir haben es in der ersten Folge schon gesagt, Dune Part 1 und 2, also die ersten zwei Teile, die sind quasi die Story, die das erste Buch erzählen. Circa. Ich habe das Buch, wir beide haben das Buch nie gelesen. Das dritte Buch wird dann wahrscheinlich der dritte Film sein. Das war eben dann die spätere Fortsetzung. Also, ja.
Ich bin weil ich dich gefragt habe, was du anders fandest. Wie viele Leute haben bei dir im Kinosaal gelacht bei Dune 2?
Ich weiß, worauf du hinaus willst, sehr viele. Also es gab wirklich lustige Momente.
Bei mir nämlich auch. Und ich muss sagen, ich habe den gestern am Abend gesehen, nach der Arbeit. Ich war etwas müde. Das ist auch der einzige Grund, warum ich gemerkt habe, wie lang der Film ist. Weil ich halt währenddessen gemerkt habe, dass ich müde werde. Aber dafür konnte der Film nichts. Er hat mich ja trotzdem immer noch fesseln können. Also ich bin nicht eingeschlafen. Ich bin mir sicher, wenn ich Madame Web in meinem gestrigen Zustand geschaut hätte, dann hätte ich nichts über diesen Film sagen können, weil dann wäre ich nach 10 Minuten weg gewesen. Aber es haben wirklich viele gelacht. Und ich habe weil der erste Film eher wirklich ohne Humor auskommt.
Mit sehr wenig Humor.
Ich finde, es gibt im ersten Film, mir wäre jetzt keine Szene direkt nach dem Schauen eingefallen, wo ich sage, das war jetzt lustig.
Die einzige Figur, die ich lustig fand, war Duncan, also Jason Momoa. Die hat ein paar Sprüche geklopft, beziehungsweise war die einzige Person, die vielleicht jetzt nicht lustig war, aber die nicht tot ernst war.
Ja, voll, voll.
Ich meine, es gab schon Dune 1, so die Szene, die ich absolut liebe, wo Gott, wie heißt jetzt mal der Anführer der Fremen oder ein hoher Fremen? Stilgar.
Der Charakter von Javier Bardem.
Genau.
Name folgt.
Ja.
Stilgar,
sage ich ja. Dass der bei Haus Atreides vorkommt und quasi mit dem Haus, also dem Herzog Leo Atreides spricht und der auf den Boden spuckt. Und die zucken dann schon so zusammen und sind so, Alter, was ist mit dir? Und Duncan erklärt dann, der Monat bei denen gelebt hat, erklärt dann, ja, das ist eine Opfergabe, weil Wasser ist bei den Fremen so das hohe Gut, dass sie quasi sagen, das ist eine dankbare Geste, quasi, ich opfere ein bisschen Wasser aus meinem Körper für dich. Ich finde, das ist, wie gesagt, wieder Worldbuilding grandios.
Es ist, und allein ich finde, an dieser Szene kannst du, was Dune vielleicht, ich verwende es einfach nochmal, so erfrischend macht, er ist gut geschrieben.
Ja.
Er ist einfach gut geschrieben und ich finde, er ist manchmal verwirrend, weil dann halt doch viele Namen in nicht englischer Sprache fallen, wo man dann halt vielleicht nicht ganz so mitkommt und welches Haus ist jetzt wer und wer gehört wohin und wie auch immer. Aber er ist halt einfach konstant geschrieben quasi. Ne?
Ja.
Du hast es macht Sinn, dass Duncan weiß, warum der jetzt auf den Tisch spuckt, weil der war vorher schon dort. Das ist nicht irgendjemand weiß das halt, weil der Film jetzt braucht, dass irgendjemand erklären kann, warum das so ist.
Ja,
es macht Sinn, dass der das weiß.
Absolut.
Und Szene, in der das erste Mal auf den Wüstenplaneten fliegt, dient wieder dazu, um die Beziehung zwischen ihm und Paul zu verdeutlichen. Mhm. Es sind halt keine unnötigen Szenen drinnen und es wird mit jeder Szene etwas erklärt, was später vielleicht nochmal relevant ist. Mhm. Eben, oder einfach Worldbuilding betreibt, eben mit diesem, ich opfere Wasser quasi für dich, wo Josh Brolins Charakter ihn ja in dem Moment, wo er auf den Tisch spuckt, eigentlich gleich niederstrecken will. Mhm. Also nee, warte kurz, das ist eine Ehrengeste eigentlich, oder so eine Begrüßungsgeste, oder wie auch immer es gemeint ist. Ja. Und dann macht es halt auch wieder Sinn, dass Stilgar, wie er dann auf Paul in der Wüste trifft, ihm vertraut oder zumindest nicht misstraut im ersten Moment, weil sich die ja auch schon kennen.
Ja, weil die sich gegenseitig angespuckt haben.
Gegenseitig angespuckt haben. Ja. Und ich meine, ich komme mir fast ein bisschen blöd vor, dass man das hervorheben muss, weil das ist halt einfach Storywriting. So sollten Geschichten ja geschrieben sein. Aber es wird nicht mehr so geschrieben.
Ja.
Es ist gerade, also in den Mainstream-Filmen, jetzt natürlich, wenn man arthausiger oder ein bisschen nischiger vielleicht wird, gibt es ja immer noch unzählige Filme, die wirklich gut sind. Mhm. Aber die Mainstream-Filme sind ja nicht mehr so geschrieben. Das ist wir brauchen jetzt irgendeinen logischen Grund, warum das und das passieren kann. Lass mal einen Charakter bitte aufsagen, warum das Sinn macht.
Ja. Also allgemein, das ist mir im zweiten Film extrem aufgefallen, wird halt sehr viel weiter gesponnen im ersten Film. Also im zweiten Film, da war es ein Jahr her, zwei Jahre her, dass ich den ersten gesehen habe und habe mir gedacht, okay, vielleicht wäre es doch gut gewesen, hätte ich den ersten nochmal gesehen. Und wie ich dann vor kurzem den ersten Film gesehen habe, bin ich da gesessen und habe mir gedacht, das ist das und das kommt dann noch vor. Und das finde ich, macht eine gute Trilogie aus. Das, was du, glaube ich, vorhin beim zweiten Film drauf hinaus wolltest, da gebe ich dir vollkommen recht, der zweite Film hat mehr Herz. Ich finde, sehr viele Figuren haben eine gewissere, sind liebevoller und haben auch einen schöneren Humor, gerade eben Stilgar, finde ich. Und auch die Figurenkonstellation zwischen Janine, also Zendaya, und Paul Atreides, also Timothy Chalamet, die beiden, finde ich, harmonieren extrem schön. Und es gibt im Film so gewisse Phasen, wo man, finde ich, ein bisschen durchatmen kann, dass man merken kann, okay, da ist jetzt, wir haben dieses gigantische Epos, das sehr komplex ist in diese Welt, die wir jetzt eintauchen, aber dann sehen wir diese Figuren und merken, okay, das sind Menschen. Da wird es menschlich.
Ja.
Und das ist, finde ich, wichtig halt, und das, was der zweite dann doch eine Spur besser macht als der erste, finde ich.
Ich war am Anfang, wie gesagt, ich merke, dass ich wirklich immer Angst habe, sobald ich einen Punkt in einem Film sehe oder eine Szene sehe, wo ich mir denke, oh Gott, bitte lass nicht das sein. Ich gehe einfach immer sofort vom Schlechtesten aus und wie dann das erste Mal ich glaube mit Stilgar so ein, ich will nicht Comic Relief Moment sagen, aber er hat ein paar Momente im zweiten Teil, wo er, finde ich, fast etwas überspitzt ist in der Darstellung.
Ich weiß, was du meinst.
Und
davon gibt es mittlerweile so dutzende Memes.
Ich finde es nicht störend. Ich finde, es macht immer noch Sinn und es macht Sinn mit seinem Charakter. Ich finde die Momente nur ein Ticken drüber.
Ja.
Und Javier Bardem ist ja ein guter Schauspieler, so der overactet das nicht.
Ja.
Aber es ist, da hatte ich dann halt kurz Angst, oh Gott, bitte lass nicht Comic Relief drin sein.
Ja.
Lass nicht, weil du hättest, wenn in einem Marvel-Film das mit dem Spucken wäre, dann würden Witz, das wäre als Witz in dem Film, da wäre keine Musik drunter, das wäre dieses komplett trockene, ist komplett still, der schlatzt auf den Tisch, warum hast du mir auf den Tisch gespuckt, ja, das ist zur Begrüßung, das wäre es in einem Marvel-Film.
Es wäre, der Joke wäre halt so geschrieben, dass er in unserer Welt funktioniert.
Ja, voll, aber er würde in die Welt nicht reinpassen.
Ja, genau, und das ist halt eine Situation in dieser Welt, die wir halt lustig finden.
Ja,
und,
voll, und das macht Dune gut, der Humor, der drinnen ist, funktioniert, so, es passt dazu und ich war immer ein bisschen irritiert, wenn gelacht wurde, weil man halt einfach gewohnt ist, dass man bei irgendeinem Slapstick-Humorwitz lacht.
Ja.
Und
genau das Gleiche.
Und das ist es halt nicht. Ja. So, es passt halt irgendwie hinein und es ist nicht viel Humor. Es ist mehr Humor als im ersten, aber das ist halt nicht schwer, weil da war halt gar keiner. Was ich aber, weil du jetzt gesagt hast, du findest es besser. Es ist halt, der erste Teil hat ja auch gar nicht versucht, quasi uns wirklich am Anfang ein bisschen in die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Paul und den anderen Charakteren, was aber, Spoiler für den ersten Teil, ja auch extrem wichtig war, weil sonst hätte es uns ja einfach überhaupt nicht gejuckt, wenn dann Charaktere sterben.
Ja.
Oder wir glauben, dass sie sterben. Aber also auch da wieder, es ist halt gut geschrieben, es werden erst zwischenmenschliche Beziehungen etabliert und dann Charaktere getötet.
Und es wird nicht dir erklärt mit, und jetzt ist der gestorben, jetzt muss ich mich rächen.
Ja, also, und vor allem, es ist, du musst dir, oft hast du dann als Zuschauer in anderen Filmen das Gefühl so, ah, ich sollte jetzt traurig sein. So, ah, da ist jemand gestorben, der Charakter ist traurig, ich sollte das auch sein, aber du bist es halt nicht, weil es nicht so geschrieben ist, dass dich das interessiert.
Ja.
Und
es hat mir vielleicht im ersten Film noch ein bisschen gefehlt, oder gefehlt nicht in dem Sinn, aber wie gesagt, das macht der zweite um Längen besser. Also da, wenn da etwas Tragisches vorkommt, gerade was die Beziehungen angeht, also ich denke da gerade, kein Spoiler, sehr ans Ende von dem Film, da bin ich wirklich da gesessen und habe mir gedacht, es tut weh, es tut mir wirklich weh.
Man hat Angst um die Charaktere. Das war das Erste, was ich mir nach dem ersten Film gedacht habe. Holy shit, ich habe mal wieder gehofft, dass jemandem nichts passiert.
Mhm, ja.
Und ich meine, oft, das ist das Problem von Fortsetzungen oder von Prequels vor allem. Du weißt halt, wer stirbt und wer nicht. So, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendeine Star Wars Serie mittendrin schaust, du schaust Kenobi. Naja, also wäre ja ein bisschen doof, wenn du jetzt Angst um Obi-Wan hast, weil Nona, ne? Ich meine, das wäre der übelste Plot-Twist, wenn sie ihn sterben lassen. Aber das wird vermutlich eher nicht passieren.
Das war alles eine andere Timeline.
Ja, wir sind im Star Wars-Multiversum. Nein, aber du hast in. Oh Gott, bewahre. Du hast in Dune halt Fallhöhe. Du hast Angst um die Charaktere. Einerseits, weil der Film halt zeigt, dass den Charakteren auch wirklich was passieren kann. Mhm. Gerade im ersten Teil wird am Anfang sofort etabliert, hey, ihr seid hier nicht sicher. Was ja in Game of Thrones auch so gut funktioniert hat. Es muss halt gelegentlich mal einer sterben, dass du Angst um Charaktere hast.
Ja.
Weil wenn immer alle wiederkommen, ist es dir irgendwann einfach wurscht. Das ist ja das Marvel-Problem.
Mhm.
Selbst wenn wer stirbt, du hast in Infinity War oder Endgame, ich weiß das nicht mehr so genau, hast du Gamora gekillt, du hast Spoiler, du hast Scarlett Johansson, wie heißt die, Black Widow gekillt. Black Widow kriegt danach einen eigenen Film, Gamora kommt in den Guardians einfach als eine andere Gamora wieder zurück.
Ich meine, Guardians hat es immer noch besser gemacht, weil es halt wirklich eine andere Person war.
Voll,
das heißt, du merkst den Verlust, oft sogar noch eine bittere Weise, finde ich. Aber ich weiß, was du meinst.
Du kannst halt jeden wieder zurückbringen. So, es ist, ach was, der ist gestorben, egal. Wir gehen ins andere Multiversum, genau bevor er stirbt und nehmen ihn mit und damit ist er safe oder sie.
Ich meine, die Sache ist, ich finde, bei Dune 2 sterben jetzt nicht unbedingt so viele Leute. Oder, ich hoffe, das war jetzt kein Spoiler, wurscht. Aber die Sache ist, das, wovor ich bei Dune 2 eher Angst habe, ist quasi, wie sich eben die Figuren allgemein entwickeln, beziehungsweise wohin sie sich entwickeln, was aus ihnen werden wird oder geworden ist und wie die Figuren miteinander dann funktionieren.
Voll, es geht viel mehr um die zwischenmenschlichen
Beziehungen. Und das, finde ich, ist fast sogar noch schwieriger zu schreiben, als wenn dann die Person einfach stirbt. Also
voll.
Auf eine dramatische Weise, unter Anführungszeichen.
Nein, es wird sich halt da, und das merkt man einfach in jeder Szene, wirklich Mühe gegeben für ein gutes Erlebnis, und nicht für ein gutes Erlebnis, für eine gute Geschichte zu sorgen.
Ja. Ich meine, sowas hat man halt immer einen Vorteil, wenn man halt ein Buch hat, was halt verfilmt wird. Aber die Sache ist, anscheinend schaffen es sehr viele nicht einmal, Bücher gescheit zu verfilmen. Ich meine, Rings of Power zum Beispiel, ich meine, ich habe die Serie jetzt vor kurzem nochmal gesehen und ich muss sagen, sie ist besser, als ich das erste Mal gesehen habe. Aber da ist, oder noch besseres Beispiel, The Witcher. Ich hasse die Netflix-Adaption von The Witcher. Die erste Staffel habe ich
gemacht. Die erste war cool.
Die erste war super.
Die anderen habe ich nicht gesehen.
Sei froh, ich hasse diese Adaption bis ins Mark. Einfach der Grund dafür ist, weil sie es nicht geschafft haben oder nicht die Lust hatten anscheinend, sich ans Buch zu halten oder sich zu überlegen, was will das Buch aussagen.
Du hast hier halt wieder wie bei Peter Jackson und Herr der Ringe. Du hast halt jemanden, der sehr lange schon das verfilmen will. Und es hat ja, wie Hans Zimmer engagiert wurde, quasi von Denis Villeneuve, hat Hans Zimmer, der auch den Roman gelesen hat, zu Denis Villeneuve gesagt, verkack's nicht. Mhm. Und wie dann der fertige Film zu Hans Zimmer rüberging, hat Denis Villeneuve gesagt, verkack's nicht. Ja, so,
da denen, ging's um was.
Denen war beiden persönlich irrsinnig ja. wichtig, dass das gut wird.
Ja.
Und dann sitzt du halt da und dann schreibst du das halt gescheit. Mhm. Und wie gesagt, das merkst du in dem Film einfach in jeder Szene. Die wollen, dass das gut ist. Und die werden sicher den Stress ihres Lebens gehabt haben. Der eine am Set, der andere bei sich zu Hause beim Dudelsäcke einspielen.
ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt.
Anekdote dazu.
Den Joke muss erklären jetzt.
Dune hat einen sehr, das ist mir nicht aufgefallen tatsächlich beim Schauen, bis dann auf einmal einer mit dem Dudelsack da stand im ersten. Ich so, was ist denn da passiert? Mhm. Ist der irrsinnig viel vom Soundtrack ist mit Dudelsäcken eingespielt.
Mhm. Und in einer Szene spielt halt Hans Zimmer höchstpersönlich einen Dudelsack im Film.
Ach, das ist Hans Zimmer gewesen?
Ja.
Okay, ich muss ihn auch noch mal schauen,
in gut eingekauft hat. In der Szene, wo im Hause Atreides auf Araxis ankommt und da die Parade hat, kommt ein Typ mit dem Dudelsack in Uniform raus, das ist Hans Zimmer.
Ach, das war Hans Zimmer.
Ja, auf jeden Fall das, was ich...
Er hat diesen Dudelsack-Militär-Walk erstaunlich gut drauf.
Ja, also das, was ich noch kurz sagen wollte, ist, ich bin jetzt kein Feind davon, wenn Bücher adaptiert werden und nicht alles wirklich eins zu eins übernommen wird. Also gerade, das wird ja Leuten sehr oft vorgeworfen, jetzt zum Beispiel in Bezug auf The Witcher oder von Rings of Power, dass dann Leute sagen, ja, die Filme oder die Serien werden woke gemacht und sind deswegen nicht mehr ans Original angelehnt und das ist ein Kriterium, halt ganz kurz, ich möchte mich noch ein bisschen rechtfertigen jetzt gerade, dass das quasi Leute so öfters interpretieren, das meine ich absolut nicht, gell? Weil zum Beispiel Peter Jackson hat an der Buchvorlage von Herr der Ringe sehr viel verändert und das wirklich zum Besseren. Der Grund, warum Arwen so oft vorkommt, ist wegen Peter Jackson unter anderem. Also das macht durchaus Sinn, dass man gewisse Sachen einem Publikum anpasst oder eben verbessert. Weil
du kannst ja auch ein Buch nicht einfach eins zu eins verfilmen. Das
exakt.
Geht ja meistens und, gar nicht, weil es ist halt einfach eine andere Erzählart, ob du jetzt liest oder ob du etwas in einem Bild zeigen musst.
Absolut, und vor allem in Bezug jetzt auf Dune, wieder kein Spoiler, die Figur Janine von Zendaya ist im Buch komplett anders als im Film. Und im Film finde ich halt um einiges besser.
Das war der einzige Kritikpunkt, den ich auf das, also auf Veränderungen gehört habe, dass das Ende vom zweiten Teil ein bisschen anders sein soll eben als in...
Ja, aber ich würde es nicht als Kritik sehen. Ich finde es nämlich gerade...
Nee, ich habe es als Kritik gehört. So. Aus dem privaten Umfeld.
Achso, okay. Ich finde es, macht es um einiges interessanter, weil es gibt mir jetzt nämlich viel mehr das Gefühl, okay, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht.
Ich bin auch, um vielleicht zu Dune 2 mal zu einem Ende zu führen, ich bin mega gespannt auf den dritten Teil. Der könnte richtig cool werden. Und genau, das wollte ich vorhin, wir haben fast gar nicht über die Schauspieler geredet. Ich wollte irgendwo vorher mal mittendrin einwerfen, gespielt ist er natürlich auch gut. Welche Überraschung, bis jetzt haben wir gesagt, es ist alles toll an dem Film, warum soll es die schauspielerische Leistung nicht sein? Ja,
der Cast ist voll Bombe.
Ja.
Also das sind alles, finde ich, sehr junge Schauspielerinnen, die eigentlich sehr, oder sehr viele, die jetzt noch nicht so lange bekannt sind. Also zum Beispiel, ich hoffe, ich kriege den Namen jetzt raus, Florence Pugh, glaube ich, heißt sie, hatte ihren großen Auftritt in Midsommar und in Black Widow. Die Filme sind noch nicht so alt. Zendaya mit Spider-Man ist absolut ein Hype.
Zendaya
das sind, finde ich, so die drei Schauspieler, Schauspielerinnen, oder Austin Butler, der davor zwei große Auftritte, also ich glaube, der hatte davor in seiner Kindheit die Auftritte bei irgendwelchen Nickelodeon-Serien, und irgendwann war dann in Once Upon a Time in Hollywood als Tex, als Nebenfigur quasi, und in
Elvis.
In Elvis war Elvis Presley höchstpersönlich, und jetzt finde ich, davor war auch grandios, aber in Dune 2 habe ich mir gedacht, Hammer Performance. Also das sind alles, finde ich, sehr junge Schauspielerinnen, die sich schon etabliert haben, aber ich finde, das wird, glaube ich, deren sehr großer Auftritt jetzt.
Ich finde, was mich da wirklich fasziniert hat, oder was heißt fasziniert, überrascht hat, ich kenne Zendaya nur aus Spider-Man, glaube ich. Ich wüsste jetzt nicht, kenne ich Zendaya noch aus einem anderen Film?
Ah, ich glaube, sie hat in einigen Sachen noch mitgespielt, aber das waren eher nischenhaftige Projekte. Also jetzt nicht so wirklich große Blockbuster.
In Greatest Showman war sie noch drin. Ah, den habe ich tatsächlich, den muss ich immer noch nachholen, den habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja.
Also ich kenne sie halt aus Spider-Man und ich war so, okay. Sie passt in die Rolle bei Spider-Man genau rein. Tom Holland schaut ja auch irrsinnig jung aus. Sie, ich weiß nicht, wie alt sie tatsächlich ist, aber ich finde, sie wirkt auf jeden Fall ja auch jünger. In Spider-Man passt sie perfekt rein. Ich weiß, okay, ich bin jetzt da. Das war das Einzige, wo ich vorher ein bisschen skeptisch war, ob ich ihr quasi eine ernste Rolle abnehme. Beziehungsweise ich wusste ja nicht, wie ernst der Film eigentlich werden wird. Wie ich dann wusste, wie ernst der Film wird, war ich dann so, okay, ich bin gespannt, ob ich ihr das abnehme.
Mhm,
und ja. Ich nehme sie ja voll ab.
Absolut.
Es passt auch ihre Rolle, die sie im zweiten Teil einnimmt, sehr gut zu ihr. Und ich hoffe, ich kenne ja, wie gesagt, die Bücher nicht. Ich fände es cool, wenn der dritte Teil vielleicht sogar ein bisschen mehr ihre Geschichte erzählt, wie sie weitergeht. Ich glaube, jetzt wird schwer, irgendwas drüber zu sagen, ohne zu spoilern, aber die in dem Verhältnis, also die Beziehung, die Shani und Paul am Ende des Films in der Beziehung, in der sie zueinander stehen, wie sich das weiterentwickelt im nächsten Film und was daraus wird und vor allem, wie sie mit der Situation umgeht, ich glaube, das könnte eine sehr interessante Geschichte werden, um das spoilerfrei auszudrücken.
Das ist das, was ich meinte und das ist das, was ich meinte mit den Figurenkonstellationen etc. Hast du sonst noch irgendwas zu erzählen? Oder weil
nö, ich glaube sonst.
Dann zum Ende kommen langsam. Ja, auf jeden Fall, schaut den Film auf der größten Leinwand, die ihr finden könnt.
Genau, wir haben ja am Anfang die Frage gestellt, in den Raum geworfen, wie wir den Film denn gefunden haben.
Super.
Ich glaube, wir haben bis jetzt nichts außer Lob für diesen Film über gehabt, bis auf vielleicht den Kritikpunkt des etwas undurchsichtig Seins in manch einem, gerade was Namen und Häuser angeht. Aber ich denke, dass das im dritten Teil noch an Wichtigkeit oder an Präsenz zunehmen wird, dass es mehr um die Häuser gehen wird und wir auch vielleicht mehr Einblick und Verständnis bekommen, wer jetzt genau wo dazu gehört. Das hat Teil 2 schon noch gemacht und man versteht jetzt definitiv mehr als nach dem ersten.
Ich glaube aber, wenn du halt Teil 1 und 2 gesehen hast, dann wirst du auch Teil 3 verstehen. Also ich glaube
ja, nicht, nein, absolut, jetzt, es wird ja immer logischer.
Ich glaube nicht, dass du jetzt alle Bücher und etc. alles davon
einsaugen musst, damit du das überhaupt verstehst. Nicht. Also für die, die ihn noch nicht gesehen haben, man braucht absolut nicht vorher Bücher gelesen haben,
nö,
um die zu verstehen. Es ist halt ein bisschen viel auf einmal, eben weil es keine englischsprachigen Begriffe sind. Ich glaube, ich meine, in den IMAX-Sälen hat man keine Untertitel. Wenn man den Film zu Hause schaut, glaube ich, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sich manchmal einen Untertitel dazu einzuschalten, einfach fürs Verständnis, für die, die mit Untertitel schauen können. Viele können sie auch nicht.
In dem Sinne wäre es auch gut, den Film mal auf Englisch zu sehen.
Ja, natürlich. Also wir haben den, glaube ich, beide auf Englisch gesehen.
Ja.
Ich empfehle auch wirklich den IMAX-Saal. Dune schaut einfach wirklich gut aus und Dune schaut auf der großen Leinwand richtig gut aus.
Ja. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass der Film wirklich an Wirkung verliert, wenn man ihn im Heimkino sieht. Weil
der zweite oder der erste?
Gerade der zweite. Den ersten habe ich nie im Kino gesehen, aber hätte ich
gerne gesehen. Achso, ja gut, fair, den habe ich
aber
auch nie im Kino gesehen.
Aber die Sache ist, den zweiten habe ich ein bisschen Angst, dass der dann Wirkung verliert. Aber
so ein Film wirkt anders zu Hause, klar.
Ja. Also ich habe Angst, dass er mir dann schlechter gefällt.
Ich glaube, dass viele Leute mittlerweile relativ große Bildschirme zu Hause haben. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel Zoll meiner hat. Er ist
ja
ausreichend, sage ich mal. Er ist zu groß, um drauf zu zocken, so viel weiß ich. Und der wirkt da immer noch, dann hockt man sich halt ein bisschen näher dran. Also, naja, von einer Kinoleinwand ist ja auch viel zu groß in Wirklichkeit, wenn du so davor sitzt. Und wenn du dir jetzt sagst, du hockst dich halt einfach vorne nah an den Fernseher ran. Klar ist es nicht dasselbe Erlebnis, aber spielst dich ein bisschen mit der Farbauflösung, hockst dich vor dem Bildschirm. Also ich glaube, das geht. Natürlich ja, verliert der ein bisschen ja. an Magie, die er halt im Kino hat.
Das, was aber ich meine, ist quasi, ich habe Angst, dass das quasi, dass der Film nur im Kino funktioniert und dass da dann wirklich.
Nein, das glaube ich nicht.
Also, aber ja.
Der erste war ja auch mega gut zu Hause.
Ja, stimmt.
Also,
ja. Das bleibt abzuwarten, aber ja. Hast du noch was zu sagen?
Ja, schaut den Film. Also, auf jeden Fall. Unbedingt im Kino. Ich empfehle natürlich OV, einfach weil, weiß ich nicht. Ich kann über die Synchro nichts sagen, ist sicher top gemacht, aber OV, IMAX. Ich weiß gar nicht, ob es den in 3D gibt.
Habe ich
glaub
nicht.
Also, ich glaube tatsächlich nicht.
Habe ich nicht gefunden. 3D ist allgemein, glaube ich, ausgestorben.
Ich wollte gerade sagen, das ist.
Der Film fühlt sich ja sowieso 3D an, wenn du auf einer gescheiten Leinwand siehst.
Ja. Also, wir haben das ja vorher schon gesagt, die Bilder sind einfach großartig und du hast das Gefühl, du sitzt da mitten in der Wüste und da brauchst du keine Brille, die das Bild künstlich zu dir nach vorne zieht. Der Film ist wirklich cool.
Mhm.
Gerade, also jeder, der den ersten gesehen hat, wird den zweiten wahrscheinlich sowieso automatisch mitschauen. Und für die, die so sind wie ich und ihn noch nicht gesehen haben, oder wie ich bis vor 3 Tagen, schaut euch beide an. Ich weiß gerade nicht, ob es den ersten Teil irgendwo im Streaming gibt. Das hätten wir vielleicht noch schauen können.
Netflix momentan.
Ach, Netflix.
Mhm.
Ja, schön. Ich habe ihn mir gekauft auf Amazon. Ich habe aber auch kein Netflix mehr.
Ich wusste, der wird es irgendwo auf Streaming geben und ich habe ihn damals, also den ersten Film, auf 4K mir gekauft, weil, und das werde ich mit dem zweiten fix auch machen, ja. Weil das sind Filme, die will ich in der Bibliothek stehen haben. Das ist etwas.
Ich habe ihn tatsächlich auch auf 4K gesehen, glaube ich, weil du hast, wenn du ihn auf Amazon kaufst, war er, glaube ich, in 4K angeschrieben. Ja. Aber kann mein Fernseher ja gar nicht.
Ja,
aber ist ja irrelevant.
Auf jeden Fall
nicht. Mega gut auf jeden Fall.
Ja.
Wir sind, glaube ich, beide sehr gespannt auf den dritten.
Mhm.
Schau mal, was bei der Serie rauskommt.
Ja, über die Serie haben wir in der ersten Folge geredet. Eine Prequel-Serie, die im Herbst dieses Jahres noch rauskommen soll. Dazu werden wir wahrscheinlich zumindest einen Beitrag auf Instagram posten.
Wenn sie gut wird, kommt eine Folge.
Genau, ja.
Das machen wir so.
Genau, ja. Auf jeden Fall. Von uns war es das über Dune. Übernächsten Freitag reden Marius und ich über die wunderbare Avatar-Netflix-Adaption.
Viel Spaß.
Danke.
Wenn du schon wunderbar einwirfst, ich bin froh, dass ich es nicht machen muss.
Mal schauen.
Aber wir wollen euch hier nicht spoilern über unsere Meinung.
Ja, vor allem, wir wissen ja nicht, wie Marius' Meinung ist tatsächlich. Also ja, auf jeden Fall. Ich habe mit dir tatsächlich noch nicht darüber geredet. Auf jeden Fall, darum wird es nächstes Mal gehen. Schaut auch auf jeden Fall bei unseren Kollegen von Frisch rein auf Instagram etc. Die haben neue, ziemlich interessante Artikel rausgebracht. Und ja, von uns war's das. Folgt uns auf Instagram. Wir sind jetzt, das wollte ich noch sagen, wir sind jetzt auch auf YouTube. Vielleicht hört ihr die Folge gerade auf YouTube.
Falls es jemanden gibt, der auf Spotify permanent durch Werbung belästigt wird und aber YouTube Premium hat. Okay. Kann ja sein, es soll alles geben.
So, ja. Auf jeden Fall, falls ihr kein Spotify habt oder kein Amazon Music oder kein Apple Podcast, dann könnt ihr uns auf YouTube euch die Folgen jetzt anhören. Auf jeden Fall, von uns war's das.
Vielen Dank fürs Reinhören.
Ja,
bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr hört euch in 2 Wochen.
Ciao.
Ciao.